Schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hergefunden habt. Sonntagmorgen nach der Feier ist vielleicht ein bisschen früh, aber nichtsdestotrotz, ihr habt es geschafft. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Mein Name ist Carsten Thalheimer. Ich arbeite für die Firma Oracle, für das MySQL-Produkt. Mache das auch schon viele, viele Jahre und habe außer diesem Solution-Architect-Titel auch noch einen zweiten Titel, MySQL Cloud Evangelist. Das heißt, ich kümmere mich primär um das Thema MySQL in der Oracle Cloud. Da geht es heute gar nicht in dem Vortrag darum, aber wenn der eine oder andere Interesse hat, einfach an dieser Stelle dann bei mir melden. Gut, was sollte man noch über mich wissen? Ich bin leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Und das werden wir nachher dann zu einem gegebenen Zeitpunkt brauchen. Und das bin ich jetzt beim Stillfejoch, ist schon ein paar Tage her. Dieses Jahr ist leider nicht so gut gelaufen. Ich bin im Juli gestürzt, dementsprechend ist meine Saison schon vorüber und habe schon mein Dezembergewicht, habe ich jetzt mal schon im August. Aber ist halt so, wie es ist. Naja, aber der lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn man so einen Berg hochfährt, und ich bin tatsächlich eher so ein Berghochfahrer, und ich fahre auch tatsächlich in der Gruppe, und dann ist es also so, dass es dann immer irgendwelche Hütten gibt oder irgendwelche Ziele gibt, wo man hingeht. Und typischerweise wird dann da immer was getrunken und gegessen. Und das ist immer so der Punkt, da muss ich mich dann outen. Ich mag kein Bier. Ich mochte das auch noch nie. Es gibt auch keine Vorgeschichte. Ich bin ja so der süße Typ. Ich stehe auf Kaffee, ich stehe auf Cappuccino, aber Bier mag ich halt irgendwie überhaupt gar nicht. Und das ist tatsächlich bei den Fahrradfahrern dann ein echtes Problem, weil alkoholfreies Weizen, Radler und hier und da und hopp, mir schmeckt es alles nicht. Auch Malzbier mag ich nicht. Ich habe nichts gegen Alkohol generell, aber ich mag es einfach nicht. Und wenn Sie als Deutsche nach England gehen und sagen, ich mag kein Bier, dann gucken die sich ganz ungläubig an, aber das müssen Sie sich einfach mal merken, ich trinke kein Bier, wir brauchen das dann gleich noch. Gut, und in der heutigen Präsentation geht es im Wesentlichen um drei Punkte. Der Fokus ist natürlich MySQL 8.0.30 und das Review der letzten 18 Monate, was in dem MySQL-Produkt so passiert ist. Wir machen eine kurze Statusaufnahme und ich gehe dann auf die Fragen ein, die ich gestern am Stand gehört habe. Ich fange tatsächlich mit den Fragen an, weil ich dann in der Präsentation das auch stellenweise ein bisschen vertiefen will. Ich fange an dieser Stelle einfach mal an. Das initiale MySQL-Release, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was man als initial bezeichnet, geht auf das Jahr 1995 zurück. MySQL ist keine neue Datenbank, das ist kein Startup. Das muss man an dieser Stelle einfach akzeptieren. Das ist in vielerlei Hinsicht auch gut, das ist rock solid, das ist schön abgehangen. Natürlich gibt es auch hier noch Bugs, auch darüber werden wir reden, aber es ist tatsächlich halt kein neues Produkt. Und die Firma MySQL wurde 2008 von Sun Microsystems übernommen, lange, lange, lange her an dieser Stelle. Auch da werden wir nachher nochmal ganz kurz drauf eingehen. Und der ein oder andere weiß es vielleicht, Sun Microsystems wurde von Oracle in 2010 übernommen. So bin ich tatsächlich auch zu der Firma Oracle gekommen. Und MySQL hat sich eigentlich seitdem nicht geändert. Wir sind eine sogenannte GBU, Global Business Unit, innerhalb der Oracle und betreiben da halt eben unser Geschäft. Punkt. Ich bringe es deswegen auf, weil es immer doch wieder eine Verwunderung gibt am Stand Oracle und MySQL. Was haben die miteinander zu tun? Also genau genommen, Oracle gehört MySQL. Die ganzen Copyrights, die Documentation, die Patente, es gehört tatsächlich alles Oracle. Das hat sich aber tatsächlich in den letzten 12, 13 Jahren, seit 2009, 2010 nicht geändert. Und das ist eben so. Punkt. Jeder kennt die MySQL-Datenbank. Da gibt es ganz viel mehr drumherum. Also, ich sag mal, der ein oder andere kennt vielleicht auch die MySQL Workbench. Einige kennen vielleicht Group-Replikation, da werden wir auch nochmal drüber reden an dieser Stelle. Es gibt ganz viele Plugins, die man mit MySQL einsetzen kann. Der ein oder andere kennt InnoDB. Und wenn wir tatsächlich sagen, wir kommen mit einem neuen Produkt raus, ist es tatsächlich so, dass es ein ganzer Rattenschwanz ist an Produkten, die mit rauskommen, die wir mit updaten müssen. Jeder guckt immer nur so auf diesen MySQL-Server, aber nur der Server bringt Ihnen nichts, wenn Sie zum Beispiel keine Konnektoren haben. Sie könnten nicht von Java, Python, Perl, Ruby, .NET oder sonst irgendwas auf MySQL zugreifen. Und natürlich, wenn man das eine ändert, muss man zur gegebenen Zeit auch das andere ändern. Das muss man einfach wissen. Wir reden dann immer von der Produktfamilie, aber wenn man so in den Foren liest, hat man eigentlich das Gefühl, es gibt immer nur den MySQL-Server. Das stimmt so nicht. Und vor allen Dingen dann auch, das ist eine Präsentation von heute Mittag, es gibt auch einen MySQL-Operator zum Beispiel für MySQL in Kubernetes-Environments. Wer die Workbench einsetzt, weiß vielleicht, die ist so ein bisschen altbacken, ist ein bisschen outdated. Da gibt es ein Nachfolgeprodukt, das nennt sich dann MySQL-Plugin for Visual Code. Kommen wir dann auch an dieser Stelle ganz kurz nochmal drauf zu sprechen. Und es gibt tatsächlich auch noch ein zweites Produkt, was tatsächlich noch viel weniger kennt. Das ist der MySQL Cluster. Ich rede nicht von einem geclusterten MySQL InnoDB. Ich rede wirklich von dem MySQL NDB Cluster. Ist, ich sag mal, so ein Produkt, was vor allen Dingen in der Telco-Industrie sehr stark eingesetzt wird. Ganz, ganz viele andere Kunden sind tatsächlich bei MySQL InnoDB. Da soll es uns auch nicht drum gehen. Aber das ist schon eine relativ große Entwicklungsabteilung, die hier läuft. So, und wo wir jetzt von der Entwicklung reden, also wie läuft das eigentlich ab mit MySQL? Auch hier, das hat sich nicht geändert seit 2009, 2010. Ganz grundsätzlich ist es so, dass wir Stand heute zwei Produkte haben. Zwei Produkte, die wir offiziell unterstützen. Das eine ist das MySQL 8, das andere ist das MySQL 5.7. Dazwischen gab es nichts. Es gibt kein MySQL 6, es gibt kein MySQL 7. Können wir dann am Stand einfach mal diskutieren, warum, wieso, weshalb, aber einfach mal merken, 5, 7 und 8. Es gibt noch ein paar ältere Produkte, das Release 5.6 und das Release 5.5, die auch tatsächlich heute noch unterstützt werden. Wenn Oracle ein Produkt rausbringt, ist es typischerweise für 5 Jahre unterstützt. Das nennt sich Premium Support. Und dann gibt es typischerweise 3 Jahre, ich sage einfach mal Kulanz, 3 Jahre Extended Support. Für uns macht das keinen Unterschied aus MySQL-Sicht. MySQL, wenn es rauskommt, ist für 8 Jahre unterstützt. Punkt, Ende, aus. Manche Produkte werden tatsächlich auch noch länger unterstützt. Kann sein, dass das mit MySQL 8 passiert oder nicht. Ich weiß es an dieser Stelle ganz einfach nicht. Aber der Plan ist zunächst erstmal, dass MySQL 8 unterstützt wird bis zum April 2023 als Premium Support und dann als Extended Support bis zum April 2026. Und ich hatte ja schon gesagt, da gibt es keine Unterscheidung. Aufpassen muss man mit dem Release 5.7. 5.7 wird nächstes Jahr im Oktober aus dem Support Lifecycle rauslaufen. Das heißt, es wird keine Updates mehr für das Release 5.7 geben. Wenn Sie jetzt im Security-Bereich sind, ist das unter Umständen ein Problem. Wenn Sie irgendeine Zertifizierung haben für MySQL, PCI oder irgendwas anderes, GDPR, dann ist das auch ein Problem. Also an dieser Stelle vielleicht wirklich mal nachdenken, auf MySQL 8 zu gehen. Das ist mittlerweile relativ einfach geworden. Da gibt es ganz viele Vorträge drüber. Ich glaube, auf der Foscon wurde auch mal einer gehalten. Also einfach mal schauen. Das ist keine Riesensache, aber es ist wirklich, ich habe stellenweise Gespräche am Stand Release 5.5, 5.6. Ja, das kann man machen und ja, die sind tatsächlich von uns auch noch unterstützt. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich da einen ganz schwerwiegenden Bug finden, dann müssen Sie schon einige Überzeugungsarbeit leisten, dass die Firma Oracle das behebt. Ich will nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, aber es ist schon ziemlich schwierig an dieser Stelle. Gut, und jetzt habe ich gesagt, also das sind die sogenannten, ja, ich sag mal Produkte, die wir unterstützen. Und unterstützen heißt aus der Community-Sicht, ich rede im Generellen nur über MySQL Community und nicht über die MySQL Enterprise Edition. Aus der Community-Sicht heißt es, dass wir typischerweise alle 3 Monate zu den sogenannten CPU-Days, Critical Patch Update Days, ein neues Release bringen. Das ist dann typischerweise 8.0 und dann kommt eine Zahl hinten dran, 27, 28, 29, 30. Das Release 30 ist jetzt im Juli released worden. Und typischerweise bringen wir ein sogenanntes Major-Update alle 3 Jahre. So, jetzt, Sie haben bestimmt aufgepasst und festgestellt, naja, 3 Jahre, das Release 8 kam 2018, 2021 ist schon vorbei, es gab noch nichts Neueres. Ja, das stimmt, da gibt es auch einen Grund dazu, auf den werde ich auch gleich noch eingehen. Aber tatsächlich ist es so, es wird ein nächstes Release von MySQL geben. Ob das jetzt noch dieses Jahr oder nächstes Jahr ist, ich weiß es nicht genau. Aber wir erwarten da eigentlich schon, dass es ein Update geben wird. Wie das heißen wird, ich weiß es nicht. Ist aber auch im Endeffekt Schall und Rauch. Interessiert mich jetzt an dieser Stelle ganz ehrlich gesagt nicht so sehr. Gut, das ist MySQL Stand heute. Jetzt gehen wir so ein bisschen in die Tiefe rein. Und wir fangen einfach mal an mit den Fragen, die ich gestern beantworten durfte. Und ich sag mal, im Wesentlichen sind es die 4. Also zunächst erstmal, ja, MySQL gibt es immer noch. Ja, MySQL gibt es immer noch und wir sind auch tatsächlich relativ erfolgreich unterwegs. Also wenn man einfach mal schaut, wie viel Geld die Firma Oracle in die MySQL-Entwicklung reingesteckt hat, das ist schon massiv. Und also zumindest mal ich, wobei ganz ehrlich gesagt, ich habe keine tragende Managementrolle in der Oracle, habe jetzt keine Pläne, dass MySQL irgendwie end of life wird oder eingestampft wird oder man hört hier die tollsten Gerüchte, also ich weiß es nicht, ich glaube es auch nicht, weil im Endeffekt, wenn Sie einfach mal gucken, Job-Offerings, wir suchen ganz, ganz, ganz viele Leute für die MySQL-Entwicklung, für andere MySQL-Bereiche, das würde einfach nicht passen, sage ich mal ganz einfach. Gut, dann die andere Frage, MySQL 8, ja, was hat Oracle da mit der Lizenz gemacht? Die Antwort ist relativ einfach, gar nichts. Also die Lizenz von MySQL hat sich in den letzten 20 Jahren nicht geändert. Also sowohl zu Sun Microsystems-Zeit als auch zu Oracle-Zeiten. Es ist immer noch eine GPL V2. Also da hat nichts Böses stattgefunden. Wenn Sie einfach mal auf GitHub gehen, da können Sie sich das latest Bild runterziehen, manche machen das. Und Sie werden feststellen, wenn Sie einfach das mit unseren Binaries vergleichen, die sind identisch. Also Punkt, Ende. Ich kenne auch tatsächlich nur die GPL V2 License in Verbindung mit MySQL. Es gibt eine Ausnahme, da kommen wir ganz zum Schluss drauf, wenn wir über den MySQL Operator reden. Das ist eine UPL, Universal Permissive License, was wohl im Kubernetes, im Containerumfeld die Standardlizenz ist. Ansonsten ist tatsächlich alles GPL V2. Es hat sich nicht geändert, im Positiven wie im Negativen. Gut, dann auch eine ganz häufige Anfrage, MySQL in Docker und in Kubernetes Environments. Kann man das machen? Macht das Sinn? Also ich sag mal, warum nicht? Ja, also klar, ich meine, das hat sich einfach sehr stark etabliert. Würde ich jetzt ultra große Datenbanken in einem Microservices-Container in Kubernetes in Docker ausführen? Wahrscheinlich eher nicht, aber die Realität ist, die durchschnittliche Datenbank, so empfinde ich das, ich kann das nicht beweisen anhand von Statistiken, wird tendenziell eher kleiner. Also ich kenne ganz, ganz viele MySQL-Datenbanken, die sind im Bereich von ein paar Gigabyte. Das ist nichts mehr, ja. Und die kann ich natürlich im Kubernetes-Environment machen. Ja, die andere Frage ist natürlich, wie viele parallele Zugriffe habe ich? Aber gerade so Content-Management-Systeme und so, warum nicht? Funktioniert prima. Und heute Mittag werde ich darüber referieren, was man da machen kann. Da kann man nämlich auch viele tolle Sachen machen. Und an dieser Stelle, ja, das geht. Und zwar ja, ohne Wenn und Aber. Natürlich muss die Performance gegeben sein, aber ich meine, die Diskussion hat man sowohl mit einem physischen Server als auch in virtuellen Environments und bei Kubernetes an dieser Stelle natürlich auch. Ein ganz anderer Punkt ist die Diskussion Oracle versus MySQL, also Oracle MySQL versus Maria versus Postgres. Also, mal ganz grundsätzlich, ich bin davon überzeugt, das sind alles gute Datenbanken. Ja, ich meine, ich habe jetzt natürlich das Oracle-Shirt an, ich habe den Oracle-Hut auf, ich habe natürlich eine Präferenz an dieser Stelle für MySQL. Die Realität ist eh die: Kunden migrieren nicht. Also, das ist zumindest meine Erfahrung. Also, wenn der Kunde auf der Datenbank X ist, dann bleibt er da. Eine andere Diskussion ist es, wenn der Kunde tatsächlich jetzt eine neue Entwicklung hat. Und wenn der jetzt dann tatsächlich, ja, ich sag mal, die Wahl hat, ganz oft hat er die Wahl nämlich nicht, weil die Applikation nur dieses oder jenes unterstützt, dann ist die Frage sowieso blöd, weil er muss das nehmen, was unterstützt wird. Wenn jetzt alles unterstützt wird, dann kann man langsam anfangen zu diskutieren, naja, woran glaube ich an dieser Stelle nicht. Und in dem Moment, wo ich selbst entwickle, viele sind ja im Entwicklungsumfeld tätig, ja, da ist das natürlich nochmal eine viel andere Frage. Und da muss man einfach mal ein paar Dinge feststellen. Also Oracle MySQL, auch wenn man vielleicht die Oracle nicht an dieser Stelle mag, wir sind immer noch sehr, sehr populär. Also das ist jetzt hier DB Engines Ranking. Es gibt mindestens 10 andere Rankings, ja. Und manchmal ist MySQL auf 1 und manchmal ist es auf 3 und manchmal, also es sind ja alle irgendwie beeinflusst, diese Statistiken, glaube ich. Aber mal ganz grundsätzlich, MySQL ist immer noch da. Und dieser Status quo der großen drei Datenbanken, Oracle, MySQL und Microsoft, 4 Postgres ist auch relativ statisch, Mongo ist auch relativ statisch, Redis ist auch relativ statisch. Ich würde mal sagen, das ist der Status der letzten 5, 6 Jahre. Und wenn man sich diese Punkte anschaut, dann ist es eigentlich auch unwahrscheinlich, dass sich sehr, sehr bald was ändert. Und von dieser Seite, es ist eine populäre Datenbank. Und da muss man einfach auch sagen, also wer halt nicht glaubt, dass Oracle in Datenbanken kann, und da kommen wir jetzt auf das Bierthema zurück, ich kann nicht jeden überzeugen. Und ich sage mal so, wie man mich nicht überzeugen kann, dass Bier halt irgendwie das weltbeste Getränk ist und für Fahrradfahrer und Kohlenhydrate. Ja, also wenn halt einer nicht dran glaubt, dass Oracle MySQL weitermacht, dann muss er auf eine Alternative gehen, ja. Ich beeinflusse das an dieser Stelle nicht, aber mal ganz grundsätzlich, empirisch betrachtet auch hier wieder, die letzten 14 Jahre hat Oracle nichts mit dem MySQL-Produkt Böses gemacht. Warum sollen sie das in der Zukunft machen? Und ganz nebenbei, Oracle verdient da auch relativ viel Geld damit. Viele große Firmen, Facebook, Tesla, Booking, das sind Kunden von uns, die betreuen wir und die machen sehr, sehr große Datenbanken. Warum soll Oracle das Produkt einstampfen? Das ist an dieser Stelle einfach Quark. Und von der Seite, ja, nichts ist härter wie ein Vorurteil. Bei mir ist es das Bier, bei vielen anderen ist es die Firma Oracle. Das kann ich nicht aushebeln, aber ich sag mal, das muss man vielleicht wirklich technisch an dieser Stelle dann mal untersuchen. Und deswegen war es mir einfach ein Anliegen. Wenn Sie eine neue Entwicklung haben, überlegen Sie sich das. Punkt. So, dann ist der Punkt, ich habe gesagt, naja, Oracle verdient relativ viel Geld mit MySQL. Womit verdienen wir denn jetzt eigentlich unser Geld? Und das war ja die Folie, die ich anfangs gezeigt habe, dieses linke Bild, MySQL Community. Da kann man alles damit machen. Und dann gibt es der große Punkt des Supports. Damit verdient die Firma Oracle Geld. Also wenn Sie tatsächlich dann in einem Bereich sind, dass Ihre Datenbank kritisch geworden ist oder Ihre Applikation ist sehr erfolgreich geworden und Sie haben eine entsprechende Skalierung, dann macht es vielleicht Sinn, einen Supportvertrag abzuschließen. Und dann sage ich halt auch, naja, gucken Sie sich halt einfach mal die Supportrichtlinien an von der Firma Postgres bzw. Enterprise DB, von der Maria, von der Percona und auch die von der Firma Oracle. Und ich sage mal, wenn ich als Oracle-Mitarbeiter, das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, sage, gucken Sie einfach mal nach den Preisen, was da anfällt, können Sie sich vorstellen, was ich als Ergebnis erwarten würde. Und das muss man einfach wissen. Und wenn Sie tatsächlich sagen, okay, ich lasse mich auf dieses Spiel ein, dann könnten Sie so eine kommerzielle Version erwerben, Enterprise-Edition, da gibt es dann ganz viele zusätzliche Funktionalitäten. Oder, das ist natürlich eine andere Geldquelle der Firma Oracle, wenn Sie MySQL in der Oracle Cloud verwenden würden, wie gesagt, das ist mein Spezialgebiet heutzutage, dann müssen Sie Cloud-Kosten bezahlen. Auch da verdient natürlich die Firma Oracle Geld. Und von der Seite, MySQL ist also tatsächlich schon ein relativ schönes Produkt für die Firma Oracle, und für viele andere Produkte gilt das auch, aber MySQL ist halt nun mal Open Source. Ich erwarte nicht, dass es sich ändert, aber Sie können mich hier nicht beim Wort nehmen, weil im Endeffekt ich es nicht entscheide. Gut, jetzt reden wir über das Review mit MySQL 8030. Was ist da alles so in den letzten Jahren passiert? Ich sage jetzt einfach mal, es gibt für mich so einen Break. Was ist die letzten 18 Monate passiert? 20 Monate passiert? Warum 20 Monate? Naja, 2020, also kurz vor Corona und davor. Auch davor ist schon einiges passiert, aber man sieht an dieser Stelle schon, jedes Mal, wenn wir mit einem Minor Release rauskommen, diese ganzen Minor Releases kommen, wie gesagt, im 3-Monats-Zyklus raus, kommen auch Funktionalitäten dazu. Das sind nur meine Highlights. Da gibt es ganz, ganz lange Readmes dazu, wo man ganz, ganz viel lesen kann. Also das sind nur tatsächlich so meine Highlights, wo ich sage, die sollte man an dieser Stelle einfach kennen. Und da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, weil, wie gesagt, die sind alle schon vor 2020 released worden. Es gibt zwei Stück, auf die möchte ich kurz eingehen. Das eine ist Consistent Reads und das andere ist an dieser Stelle dann das Cloning. Wir fangen mal mit Consistent Reads an. Worum geht es da? So, vor, ich glaube, 3 Jahren oder 4 Jahren hatte ich auf der FrostCon einen Vortrag gehalten, wie man MySQL hochverfügbar macht, clustert. Das geht ganz, ganz einfach. Also Sie können Cluster in 3, 4, 5 Minuten aufbauen. Ist es überhaupt keine Sache. Es ist wirklich sehr, sehr einfach gelöst. Die Technologie ist tatsächlich die, dass Sie also die sogenannte Group-Replikation haben. Und Sie können auf Basis von 3 Servern über das sogenannte Quorum-Building-Paxos-Protokoll, immer dann, wenn die Mehrheit der Systeme den gleichen Datenstand hat, läuft der Cluster weiter. Typischerweise haben wir dann einen sogenannten Primary-Server. Das heißt also, der Primary-Server bekommt die Lese- und die Schreib- Queries und die sogenannten Secondaries, das sind die anderen 2 Server, die bekommen tatsächlich nur lesende Zugriffe. So, jetzt müssen Sie natürlich aus Applikationssicht, das sind die ganz oberen Server, wissen, wo muss ich mich denn hinconnecten, weil dieser Status kann sich ja auch ändern. Wenn einer von diesen Systemen ausfällt, möchte ich auf den gar nicht erst geroutet werden. Dementsprechend gibt es den sogenannten MySQL Router. Der ist Bestandteil von diesen HA, von diesem Group-Replikations-Cluster, und in dem Moment, wo Sie den MySQL-Router und die MySQL-Shell verwenden in Verbindung mit Group-Replikation, dann reden wir von dem MySQL-InnoDB-Cluster. Das ist keine neue Technologie, das gibt es schon im Release 5.7, bestimmt schon so 4, 5 Jahre, 6 Jahre in der Größenordnung, und das kann man tatsächlich tun. Ganz kurz an dieser Stelle nochmal, also Group Replications Library, das ist das, was intern ausgesetzt wird, MySQL Router, das ist alles Open Source. Und der Sinn ist eben, dass genau diese Group Replication einen sogenannten synchronen Cluster aufbaut und die Daten auf den einzelnen Systemen tatsächlich 100%ig identisch sind, wenn es um das Schreiben und wenn es um die Log-Level geht. Genau darum werden wir jetzt gleich diskutieren. Das ist sehr, sehr einfach aufzubauen, und dann gibt es so immer diese 2 Begriffe, RPO, Recovery Point Objective, also wie viel Daten verlieren Sie im Fehlerfall. Ja, wenn Sie so ein Cluster haben, verlieren Sie keine Daten. Was committed ist, ist auf dem Cluster drauf. Was nicht committed ist, ist nicht auf dem Cluster drauf. Aber ob einer von diesen Systemen ausfällt oder 2 Systeme, ist an dieser Stelle ganz unerheblich. Der Cluster läuft weiter. Genau das ist ja das, was ich haben will. Und dann gibt es diesen 2. Begriff, RTO, Recovery Time Objective. Also wie lange dauert denn der Fehlerfall? Wie lange ist denn die Outage von meinem Cluster? Und da muss man sagen, by default, der MySQL Router hat eine, ja, Timeout von 2 Sekunden, also 2 Sekunden. In dem Moment, wo der Router erkennt, okay, das System ist nicht mehr da, springt er auf ein anderes System über und die Applikation läuft weiter. Sie müssen gar nichts machen. Also das ist genau die Idee, wenn der Crash einsetzt, ich sage mal Sonntagnacht, keiner ist im Büro, dann löst es tatsächlich der InnoDB-Cluster von selbst. Gibt es nur, wie gesagt, eine Demo dazu, vor 3 oder 4 Jahren hatte ich die irgendwann gemacht, die steht mit Sicherheit noch auf den FrostCon-Seiten zur Verfügung, einfach mal schauen. Gut, alles super, aber man muss halt aufpassen, ich brauche 3-mal die Ressourcen, ein bisschen ein Overkill. Das Netzwerk zwischen diesen 3 Knoten muss super sein. Also perfekt ist, glaube ich, das richtige Wort hier dafür. Also in dem Moment, wo ich anfange dann mit Berlin und Frankfurt, die Latenz dazwischen ist zu groß. Ende. Das funktioniert nicht. Also das heißt, die 3 Knoten müssen entweder in Berlin oder in Frankfurt laufen. Kommen wir ganz zum Schluss nochmal drauf, hat sich was geändert. Und Sie sollten die MySQL Shell verwenden und Sie brauchen Primary Keys. Punkt. Anders geht's nicht. So, jetzt, was hat sich geändert? Ich habe ja gesagt, es gibt die sogenannten Consistent Reads. So, jetzt schauen wir uns dieses Bild mal an. Das ist der Auslieferungszustand. Auslieferungszustand heißt, der Cluster ist eventuell consistent. Was heißt, wir sehen im linken Bild, ein Record wird geändert. Also ich habe Server A, B, C, Server B ist der sogenannte Primary Server. Die Applikation schreibt auf Server B, also es gibt irgendwo einen Record, der hat einen Wert von 1 und der soll mit 5 ersetzt werden. Und jetzt gerade im Bankenumfeld, gibt es das sogenannte Read and Write. Das heißt also, Sie schreiben und dann überprüfen Sie sofort, ob die Information da ist. Ja, Banken, nicht, wenn Sie Geld abheben und so, geht es ja relativ um viel Geld und ist relativ üblich. So, und jetzt ist es tatsächlich so, man möchte ja den Cluster auch entsprechend skalieren. Das heißt also, diese Leseoperation funktioniert eventuell nicht auf diesem Server B. Das heißt, ich schreibe auf B, ich ändere was und mache aber die lesende Operation auf A oder auf C. Was passiert? Man sieht an dieser Stelle schon, der Cluster ist schreibkonsistent auf Basis der Logs. Das heißt, die Information existiert. Aber wenn man sich mal so vorstellt, wie so ein Cluster oder wie ein MySQL-System arbeitet, da gibt es ja die Redo-Logs, im Moment des Schreibens werden die Informationen erst vom Arbeitsspeicher, sie werden dann gesynkt auf die Platte. Über die Logs, über die Redo-Logs werden sie dann letztlich im InnoDB-System betrieben. Ganz vereinfacht gesagt, aber so läuft es ab. Das heißt also, eine Information kann in den Logs sein, steht aber auf der Datenbank noch nicht zur Verfügung. Und das ist genau dieser Punkt. Und wenn ich jetzt ganz, ganz viele Transaktionen habe, dann kann das durchaus sein, dass das einen kleinen Augenblick dauert. Kleiner Augenblick dauert ein paar hundert Millisekunden, ich sag mal vielleicht einfach eine Sekunde. Das heißt, ich mache eine Leseoperation und ich bekomme zu diesem Zeitpunkt eine falsche Information. Obwohl der Cluster eigentlich schon wissen müsste, da ist eine Änderung da. Das ist der Auslieferungszustand vom Cluster. Und das mögen viele nicht, Banken vor allen Dingen. Für andere, die keine Lese-Schreiboperation haben, wenn ich das direkt auf dem Server B mache, ist das gar kein Problem. Aber wenn ich Server A und C involviere, ist es ein Problem. So, und dafür gibt es jetzt mehrere Modi. Ich glaube, 4 Stück sind es insgesamt. Auf 3 gehen wir ein. So, das erste ist Synchronize Before Execution. Also ich habe hier wieder den Punkt. Die Applikation schreibt auf Server B, der Wert X1 wird durch X5 ersetzt. Jetzt möchte die Applikation auf Server A fragen, wie ist denn der Wert von X? Das ist das mittlere Bild. Und dann sieht man tatsächlich, die Information auf Server A existiert in dem Log, ist die schon da, aber in der Datenbank noch nicht. So, und was jetzt passiert? Before Execution, die Abfrage der Applikation auf Server A wird verzögert. Also MySQL weiß, es gibt eine Änderung, sie ist noch nicht da, aber es weiß, es gibt diese Änderung und sie verzögert die Antwort dieser Abfrage, solange bis die Information aus den Logs auf dem InnoDB-System übertragen wurde. Das können ein paar hundert Millisekunden sein, das kann eine Sekunde sein, aber im Endeffekt mache ich das MySQL InnoDB-System ein Stück langsamer und werde damit eben erreichen, dass der Applikationsserver die richtige Antwort bekommt. Von der Konsistenz her, super. Von der Performance her, naja, okay, gut, es kann halt einfach sein, dass es einen Augenblick länger dauert. Also Konsistenz, super, Geschwindigkeit ist nicht mehr so super. Also nicht so toll. Aber das ist das System. Das wäre Synchronize Before Execution. Das Spiel kann man jetzt noch weiter treiben. Also ich habe auch hier, das ist jetzt Synchronize After Execution. Applikationsserver schreibt auf Server B. Server B hat diese Information. Aber jetzt wird die Information auf Server B in Anführungsstrichen pausiert. Und zwar so lange, bis die Information auf A und C auch zur Verfügung steht. Und sie werden zeitgleich auf das System geschrieben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Abfrage machen würde auf A und C, wäre die Information in allen Fällen identisch. Klingt auch wieder super, jetzt kommt das große Aber, dadurch wird das Commit auf dem Server B verzögert. Das heißt, dieses Synchronize After Execution ist für eine schreibende Operation suboptimal, weil im Endeffekt ist die schreibende Operation langsamer. Aber die Information ist synchron. Und das ist genau die Idee. Man kann diese beiden Versionen After und Before Execution auch kombinieren, dann ist es nochmal ein Tick langsamer, aber es ist nochmal synchroner. Also da muss man aufpassen. Das Ganze ist jetzt ein Trade-off zwischen Performance und zwischen Konsistenz. So, was ist die Empfehlung? Die Empfehlung ist Synchronize Before on Primary Failover. Das heißt also, in dem Moment, wo ein System ausfallen würde, würde tatsächlich der Failover verzögert werden. Diese Failover sind eh nicht so hundertprozentig schnell. Das kann ein paar hundert Millisekunden dauern, bis die Information in den entsprechenden Logs ist. Das ist die Empfehlung. Jetzt fragen Sie natürlich, okay, wenn das die Empfehlung ist, warum ist das nicht der Auslieferungszustand? Naja, da sind wir bei dem Punkt. Wenn wir mal was released haben, können wir das nicht einfach on the fly so ändern, weil viele Kunden lesen die Readmes ja nicht. Das ist einfach ein Fakt. Und von der Seite können wir das nicht einfach mal so ändern. Ich gehe mal davon aus, dass im neuen Release das irgendwann geändert wird. Aber für in meiner Release können wir das einfach nicht ändern. Ich würde Ihnen aber empfehlen, wenn Sie das einsetzen, ändern Sie das entsprechend an dieser Stelle um. Weil damit haben Sie den Read und den Write Performance Hit. Performance Hit haben Sie nicht. Und die Systeme sind tatsächlich im Failover-Fall konsistent. Und die allermeisten Kunden nutzen die Secondary Server sowieso nicht. Gut, das war eine Sache. Wie gesagt, ganz alter Hut, ist schon ein paar Tage alt. Lesen Sie es mal durch und überlegen Sie sich, was Sie machen. Eine andere Sache ist, das kam in das Release 8.0.17, wie gesagt, ist auch schon ein paar Tage her, ist das sogenannte Cloning. So, Cloning, da gibt es zwei Iterationen davon. Es gibt also einmal das Cloning, ich habe ein MySQL-System und ich habe eine zweite MySQL-Datenbank. Jetzt möchte ich die Daten einfach von dem Server A auf den Server B übertragen, sodass er dieselben Daten hat. Braucht man zum Beispiel für Replikation, der InnoDB-Cluster braucht es auch. Ist eine ganz schöne Sache. Es gibt aber auch eine andere Funktionalität, das kennen viele nicht, gibt es aber auch schon relativ lange. Und zwar Klon zu einer lokalen Instanz. Also ich habe ein MySQL-System und jetzt sage ich dem System, mach einfach mal eine Kopie von den existierenden Daten. Warum will ich eine Kopie? Na, Stichwort Backup. Und diese lokale Instanz schreibt ihr halt irgendwie auf ein NFS-Mount oder sonst irgendwo hin. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass ich das komplette MySQL-Verzeichnis dann einfach in einfach mal jetzt ein NFS-Mount reingeschrieben habe und eine Kopie davon habe als Backup. Warum sollte ich das machen? Es ist wahnsinnig schnell. Also es ist tatsächlich in annähernder Async-Geschwindigkeit. Also auch wenn ich Datenbanken im Bereich von Terabytes habe, das kann ich damit machen. Mit einem Dump, mit einem Shell-Dump, selbst mit einem MySQL Enterprise Backup, dauert das. Es geht nichts Schnelleres als so eine lokale Instanz. Kann man verwenden, wie gesagt, gibt es auch schon relativ lange, einfach mal anschauen. Viele machen es nicht, aber wie gesagt, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich persönlich betreue auch einige MySQL-Server privat, nutze das tatsächlich sehr, sehr häufig. Gut, wie gesagt, alter Hut gibt schon lange. So, jetzt sind wir langsam in dem Zeitfenster Januar 20, also über die letzten 20 Monate. Und jetzt haben wir MySQL InnoDB Replica-Set. Ich gehe mal davon aus, viele von Ihnen verwenden MySQL Replikation. So, da hat sich einiges geändert. Und das Problem mit der Replikation ist, es gibt ganz viele Arten, wie man das aufbauen kann. Also mit Change Master 2 und dann muss ich erst einen Dump, muss mir die Daten auf das System B. Kann man alles noch machen, funktioniert alles noch wie vorher, gar keine Sache. Man kann es sich aber auch leichter machen. Mit dem MySQL InnoDB Replica-Set ist es tatsächlich so, dass ich über einen Befehl ein Replica-Set anlege, eine Replikation anlege und mit einem zweiten Befehl einfach sage, also hier ist das Server A, klon dir das System, kopier dir das System und baue die Replikation automatisiert auf. Dieses Ganze legt den Benutzer an, macht die Verschlüsselung, tauscht die Zertifikate aus und alles, was Sie bei einer normalen Replikation machen müssten, würde hier automatisiert vonstatten gehen. Das ist Replica-Set. Es funktioniert ganz ähnlich dem InnoDB-Cluster. Die Syntax ist sehr, sehr ähnlich. Und es macht es halt sehr, sehr einfach, Replikation oder Replica-Server mit dazu zu nehmen. Also, er macht das komplett automatisiert. Man muss kein Backup von dem Master-System mehr machen, auf dem Secondary oder auf dem Slave-System einspielen. Funktioniert automatisch. Er legt die Benutzer an. Und auch hier kann ich den MySQL-Router verwenden, um dann zu sagen, schreib mir bitte immer auf den Master oder beziehungsweise den Source-Server. Also der Router ist tatsächlich aware of von dieser Replikation und kann zu dem richtigen System zeigen. Auch das, alter Hut, kann man verwenden. Die meisten machen heute mittlerweile InnoDB-Cluster. Der Vorteil bei der Replikation ist, es ist eine asynchrone Replikation. Das heißt, dieses Szenario Frankfurt-Berlin, was ich angesprochen habe, mit einer Replikation kann ich das machen, mit einem Cluster kann ich das nicht machen. Das ist der Vor- beziehungsweise der Nachteil. Gut, wie würde das aussehen? Also Sie setzen MySQL 8 irgendwie 28, 29, 30 auf, dann würden Sie sagen db configure replica set instance, dann werden diese ganzen Änderungen, binary log, gtid mode, wird alles automatisch durchgeführt, dauert irgendwie eine Sekunde, danach macht er vielleicht einen Reboot, fragt er natürlich, aber muss man wissen, danach macht er vielleicht einen Reboot, dann legen Sie dieses replica set an, db create replica set, heißt jetzt hier MySQL replica set, Sie können den Status überprüfen, dann nehme ich den Server A, also Server 2 und Server 3 mit dazu und das war's. So eine Replikation haben Sie angelegt in 2 Minuten. Die Frage ist, wie lange dauert der Klonprozess oder andersrum, wie groß ist die Source-Instanz von MySQL. Und wie gesagt, die synchronisiert sich in der Nähe von Async-Speed, also das funktioniert sehr, sehr, sehr schnell. Und dieses ganze Dump, wie man das vorher gemacht hat, oder Backup, man braucht es nicht mehr. So einfach ist es. Gut, machen wir weiter. Was kam dann dazu? Wir reden jetzt vom Zeitfenster April 20, Binlog-Compression. Also Binlogs sind einfach wichtig. In dem Moment, wo Sie Replikation verwenden, in dem Moment, wo Sie Clustering verwenden oder Point-in-Time-Recovery verwenden möchten, das basiert auf Basis der sogenannten Binlogs. Die Binlogs sind super. Das Problem ist, diese Binlogs werden groß. Ja, und das ist ja, diese effizienter Systeme müssen ja immer besser werden. Und dementsprechend kann man jetzt tatsächlich hier die sogenannte Binlog-Compression verwenden. Wenn Sie sehr, sehr viele Änderungen an der Datenbanken haben, macht sich das sehr stark bemerkt. In der Größenordnung Faktor 4 und Faktor 5 kleiner. Also wenn Sie vorher 1 Gigabyte hatten, sind es jetzt vielleicht 200 Megabyte. Und interessanterweise, ganz häufig ist die CPU schnell und das Plattensystem langsam. Ganz häufig wird es mit der Binlog-Compression schneller. Man könnte ja jetzt meinen, also die CPU ist definitiv mehr am Rödeln, CPU ist aber ganz oft kein Problem. Das Disk-IO-System ist das Problem. Und dadurch, dass ich dann kleinere Datenmengen übertrage, ist tatsächlich ganz häufig das MySQL-System sogar noch einen Ticken schneller. Also einfach mal probieren. Das sind zwei Werte, Binock Transaction Compression, an und aus. Ne? Ich schalte es natürlich dann auf an. Wenn ich das Level nicht einstelle, ist der Default von 3. Wie gesagt, dann kommen Sie schon auf sehr, sehr hohe Werte. Wie gesagt, in der Größenordnung 20-30% der Ursprungsgröße. Das heißt, Sie haben sich da schon einige 100 Megabyte wahrscheinlich gespart. Einfach mal ausprobieren, ist wie gesagt auch schon ein ganz alter Hut. So, dann machen wir mal weiter. 8021, das sind immer nur Beispiele. Wie gesagt, es gibt da noch sehr, sehr, sehr viel mehr, aber das sind einfach so meine Highlights. Disabling of Redo Lock. So, also, was ist der Hintergrund? Ich möchte auf mein MySQL-System schreiben. Ich habe also jetzt irgendwie einen Dump oder ein Table, einen CSV-File, das möchte ich einfügen. So, das kann unter Umständen dauern. Aber die Frage ist natürlich, wie groß ist das? So, und wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, wie normalerweise so ein Schreibprozess auf MySQL ausläuft, also Sie schreiben auf das MySQL-System, die Information wird in den Arbeitsspeicher, dann über ein F-Sync auf das Plattensystem geschrieben, das Redo-System und das Transact, das InnoDB-System, die sinken sich. Ja, das Schöne ist an dieser Stelle, ist Acid-Compliant, ist Crash-Compliant. Also, wenn Sie einfach den Stecker ziehen von dem Server, Sie stecken den wieder rein, vielleicht macht er ein Crash-Recovery, aber die Datenbank wird wieder laufen. Super. Und einer der Gründe dafür ist das Redo-Log. Dieses Redo-Log, das zeichnet alles das auf, was gegenüber der Datenbank geändert wird. Also das Vorher und das Nachher. So, klingt super, klingt aber auch teuer. Und genau das ist der Punkt. Das Redo-Log by Design ist eingeschaltet. Das heißt, man kann zu jeder Zeit die Datenbank ja, zurückdrehen. Wenn Sie jetzt aber sagen, brauche ich nicht, also ganz viele Kunden, die flashen die Datenbank und setzen die Datenbank dann morgens neu auf. Also im Bankenumfeld, wenn Sie irgendwelche Clearing-Jobs haben zum Beispiel. So, und von der Seite kann man das Redo-Log jetzt einfach ausschalten und der Performance-Zuwachs, wir werden ihn gleich sehen, der ist immens. Also wir reden jetzt nicht mehr, es ist doppelt oder dreifach, es ist vier oder fünffach so schnell. Und wenn Sie normalerweise Daten einspielen und es dauert irgendwie 5 oder 10 Minuten und es dauert nur noch 1 oder 2 Minuten, das ist eine super Sache. Alles klasse, jetzt aber muss man das sagen, das große Aber, wenn Ihnen zu dieser Zeit das System abstützen würde, also wenn das Redo-Log aus ist und die Datenbank stützt Ihnen ab, ja, dann haben Sie verloren. Also dann ist die Datenbank korrupt. Punkt. Ja, dann müssen Sie wieder händisch, kriegt man alles wieder hin. Aber das dauert dann unter Umständen sehr viel länger. Also Ausschalten des Redo-Logs, wenn Sie Daten einfügen, eine super Sache. Aber Sie müssen wissen, wenn Ihnen zu dieser Zeit die Datenbank aus irgendwelchen Gründen korrupt wird, kaputt geht, dann haben Sie unter Umständen ein Problem. Machen Sie also vorher vielleicht einfach einen Snapshot von der Datenbank, bevor Sie das Redo machen. Und das schalten Sie dann natürlich auch danach wieder ein. Ist ja klar. Um sicherzustellen, dass die Datenbank einfach wieder konsistent ist. Also von der Seite wäre für mich so ein Anwendungsfall von dem Snapshot. Auch das, alter Hut, kann man machen. Und da gibt es eine zweite Funktionalität, die mir dazu gekommen ist. MySQL Shell Logical Dumps. So, es gibt ja zwei Arten oder wahrscheinlich noch viel mehr, wie man eine Datenbank backuppen kann. Eine von denen ist der sogenannte Logical Dump. Logical Dump heißt, ich lese jede einzelne Zeile und füge die in einen Textfile ein. Oder umgekehrt, ich habe einen Textfile und jede einzelne Zeile schreibe ich als MySQL, das wäre dann der Restore-Prozess. So, wer verwendet denn von Ihnen noch MySQL Dump, wenn ich fragen darf, also zum Backup? Also das funktioniert immer noch, ja, nicht falsch verstehen, aber es ist halt sehr langsam. Also und braucht man nicht. Also ich würde Ihnen wirklich empfehlen, MySQL Shell Dump, also dieses Shell, das macht den Unterschied. Der Unterschied ist, der Shell Dump ist multithreaded. Sie können da so viele Threads dazufügen, wie Sie wollen. Also wir werden gleich ein Beispiel sehen, das sind 80 Threads, das ist vielleicht ein bisschen überkandidiert, aber kann man an dieser Stelle tun. Also die Idee ist hier einfach, das MySQL Dump ist einfach multithreaded. Da gibt es Limitierungen an dieser Stelle, aber das macht MySQL automatisch. Und ich kann diese Daten tatsächlich dann sehr, sehr einfach ja, in Textfile reinschreiben oder aus einem Textfile rauslesen. Es ist genau dasselbe wie der MySQL-Dump, aber es funktioniert halt sehr, sehr, sehr viel schneller. Und von der Seite würde ich das verwenden. Das entsprechende Befehl dazu, das geht nur über die MySQL-Shell, es geht nicht mehr über den MySQL-Client. MySQL-Shell ist ganz grundsätzlich unser neuer Client. Und es gibt dann also das util-dump-instance und es gibt util-dump-schemas, also das eine ist halt alles, das andere sind halt nur die Schemas. Und mit dem Load würden Sie das dann wieder laden. So, schauen wir uns das einfach mal an. So, das ist eine Engineering-Folie. Ja, also ich weiß, dass diese Folien und diese Werte hier drauf, die sind super, aber ich behaupte einfach mal, der Entwickler, der das gemacht hat, hat auch wahrscheinlich die Option rechts unten genommen. Also die schnellsten Plattensysteme, die größte CPU, das meiste Memory. Ich hatte mal einen Kunden oder beziehungsweise ich habe mal einen Vortrag gehalten, der hat es dann auf seinem Notebook versucht und hat gesagt, ich komme an diese Daten nicht ansatzweise ran. Ja, ich werde auch nicht dran kommen, weil dieses System, was die verwendet haben, hat Otto Normalbürger wahrscheinlich eher nicht. Aber Mich interessiert gar nicht so sehr die effektiven Werte. Also effektiv gesehen, wenn man jetzt hier einfach mal die Daten von Stack Overflow runterziehen würde, sieht man, kommen die auf 3 Gigabyte, also Byte, nicht Bit, 3 Gigabyte pro Sekunde. Das ist schon ein Haufen Zeug. Also der hat, wie gesagt, ein irre großes System, ganz viele Platten, alles NVM-Speicherplatten, schreibt auf diese lokalen Platten, liest die Daten wahrscheinlich auch direkt aus dem Arbeitsspeicher, dann kommt er tatsächlich auf 3 Gigabyte pro Sekunde. Wenn Ihre Datenbank 300 Gigabyte groß wäre, würden diese 300 Gigabyte tatsächlich in 300 Sekunden abgearbeitet werden. Das ist eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, aber ja, das kann man machen. Was mich mehr an dieser Folie interessiert ist, also dieses, ich sag mal, rot-rosane, das ist MySQL Shell Dump und ganz links, dieses grüne, das ist MySQL Dump. Also da sind Sie an dieser Stelle und dann sehen Sie ja, was da technisch möglich ist. Jetzt muss man aber nochmal sagen, aber Sie brauchen da einen leistungsfähigen Client dafür. Also wenn Sie einen Notebook-Client haben mit 2, 3 Cores oder sowas, werden Sie auf diese Werte nicht kommen. Es wird aber immer noch extremst viel schneller sein wie der MySQL-Dump. Und von der Seite verwenden Sie es. Die gleiche Folie kann man nachfügen, jetzt wenn es um das Laden der Daten geht. Dann bin ich im Bereich von 200 Megabyte. Das ist deutlich weniger, also das Schreiben ist immer deutlich langsamer wie das Lesen, aber es ist schon extrem viel schneller, wie das jetzt mit dem MySQL-Dump an dieser Stelle zu sehen werden. Und alle anderen Tools dazwischen drin sehen Sie. Zwischenzeitlich haben wir auch MySQL-Pump gemacht, das war in der Release 5.7 dann schon. Also MySQL-Dump ist einfach nicht mehr ideal. Und von der Seite verwenden Sie MySQL-Shell-Dump. Gut, wo wir jetzt schon über Geschwindigkeit reden. Irgendjemand war auch bei mir gestern gewesen, hat gesagt, das Release 18, 19, das war irgendwie langsam. Ja? Oder dann wollte er auf 20 gehen und hat dann aufgegeben. Ja, das stimmt. Also es war halt einfach ein Bug, was soll ich da sagen? Wir hatten das dann irgendwann erkannt. Ich wusste nicht mehr genau, welches Release es war. Es war die 22 gewesen. Da gibt es ganz, ganz viele Optimierungen. Also normalerweise ist es auch so, dass die neueren Releases Optimierungen haben, damit es wieder einen Ticken schneller geht. Und von der Seite, das Release 22 hat ganz viele von diesen Optimierungen eingepasst. Ganz massiv Drop Table. Ich weiß nicht, ob Sie das oft verwenden, aber im Endeffekt war es auch ein Bug gewesen, war eine Facebook-Contribution an dieser Stelle gewesen. Also man sieht einfach, wenn man ganz viele Tables gedroppt hat, hat es unter Umständen sehr, sehr lange gedauert. Und dann sieht man eben diese roten Zeiten, also mit dem Release 22 war das dann einfach extrem viel schneller geworden. Und genau das war das Problem, was der Kollege gestern gehabt hat. Ich weiß nicht mehr, ob das jemand von Ihnen gewesen ist, aber 22, wie gesagt, kam es viele, viele Änderungen bezüglich der Performance. So, bevor wir jetzt weitermachen, ein ganz kurzer Exkurs. Ja, also Sie kennen das, ja, Sie haben Probleme mit MySQL, ja, und dann wird ja immer so dieser magische Schalter gesucht, also wie wird MySQL schneller? Den gibt es nicht. Und ganz ehrlich gesagt, ich bin auch kein Performance-Experte, aber ganz oft ist die Datenbank nicht wirklich das Problem, die Query ist das Problem. Und das ist so. Also Sie müssen die Query ändern. So, und der Markus Wiegand war ja auch viele Jahre hier gewesen. Ich glaube, dieses Mal ist er jetzt nicht da. Es ist der Experte, wenn es um das Thema SQL-Tuning geht. Also kann ich nicht ansatzweise mithalten. Brauche ich aber auch nicht, weil ganz ehrlich gesagt, die meisten Performance-Probleme sind einfach indexbasiert. Und das ist genau meine Einleitung zu dem, was hat sich mit den Indexen geändert. So, jetzt musste ich ein bisschen springen, weil da war einiges gewesen, was sich mit den Indizes geändert hat. Also mal ganz grundsätzlich, einen Primary Key sollten Sie haben und Sie sollten einen guten haben. Ein guter Primary Key ist ein Primary Key, der sequenziell abgearbeitet wird. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Weil, wenn Sie das nicht machen, also wenn Sie einen Random Primary Key haben, dann haben Sie dieses obere Bild. By the way, hier ist dieses Tool von dem Jeremy Cole. Kann man sich dann anschauen. Da gibt es die sogenannten LSAT, Logical Sequence Number, also welche InnoDB-Blocks wurden als letztes angefasst. Und dann sieht man in dem oberen Bild, also da hat er wahrscheinlich einen Primary Key gehabt, der irgendwo irgendwas geschrieben hat. Und wenn ich dann viel schreibe, habe ich tatsächlich dieses Problem, dass ich andauernd diese Block-Sizes reorganisieren muss. Kann man machen, ist aber halt performance-technisch gesehen nicht so optimal. Während, wenn ich einen Primary Key habe, der seriell abgearbeitet wird, InnoDB speichert den Key, kann man sich tatsächlich so vorstellen, immer anhand des Primary Keys in der Reihe. Und wenn Sie halt jetzt tatsächlich dann einen Primary Key einfügen, der irgendwie am Anfang steht, werden die ganzen nachfolgenden Blocks wieder verschoben. Ist performance-technisch gesehen, wie gesagt, suboptimal, sollte man nicht tun. Und von der Seite, ein Primary Key ist eine gute Sache. Und ein serieller Primary Key, der möglichst klein ist an dieser Stelle auch noch, ein Auto-Inkrement zum Beispiel auf irgendwie einem Integer-Number, ist tatsächlich bevorzugt. Ja, es gibt ganz viele Use Cases für UUIDs, das ist ein Sonderfall an dieser Stelle, gibt es aber auch mittlerweile 1000 Workarounds, dass man das verwenden kann, das muss man an dieser Stelle einfach nur wissen. Wenn Sie Interesse dran haben an UUIDs, kommen Sie einfach auf den Stand, funktioniert auch. So, Primary Keys. Ja, das Schlimmste ist kein Primary Key. So, und jetzt, ich wette, wenn ich Sie fragen würde, sagen Sie, natürlich habe ich einen Primary Key. Best Practice, klar, was sonst? Ja, und dann machen Sie die Abfrage und dann stellen Sie fest, ups, nein. Und wir hatten vorhin dieses Bild gehabt mit der Performance. In den allermeisten Fällen ist die Performance oder eine schlechte Performance auf Full Table Scans zurückzuführen, wo es eben kein Primary Key gibt. Und ganz viele Content-Management-Systeme, WordPress allen voran, diese ganzen Module, die da extern mitlaufen, haben keine Primary Keys. Und wenn Sie das entsprechend groß skalieren, dann wird das nichts. Replikation, Clustering funktioniert an dieser Stelle gar nicht. Sie brauchen einen Primary Key. So, jetzt mache ich hier Werbung für Primary Keys. Ja, warum macht man es denn nicht einfach? Ja, das Problem an dieser Stelle ist, wenn Sie so einen Primary Key einfügen, ändern Sie ja die Schemastrukturen. Und wenn Sie dann Select Stern machen, kommen die Daten, ist jetzt auch keine gute Practice, aber dann kommen Ihre Daten eben falsch zurück. Das ist das Problem. Das heißt, klingt zwar von mir irgendwie einfach gesagt, machen Sie einen Primary Key. In der Praxis ist es aber sehr viel schwieriger umzusetzen, weil Sie gar nicht wissen, ob Ihre Applikation damit kann oder nicht. So. Und genau da setzt jetzt das MySQL an. Also Sie haben keinen Primary Key. Also ich habe jetzt hier meine Testdatenbank. Diese ganzen Tables haben tatsächlich keinen Primary Key. Und was kann ich machen? Und hier gibt es jetzt die sogenannte Invisible Column. Invisible Column heißt, also ich habe hier meine Tabelle und man sieht, ich lege jetzt hier einen Primary Key, ein Auto-Increment Primary Key und das ist der springende Punkt. Ich mache diese Spalte unsichtbar, invisible. Das heißt, wenn Sie diese Spalte nicht explizit aufrufen, erscheint die nicht. Wenn ich einen Select-Stern machen würde, würde mein Primary Key hier nicht erscheinen. Das heißt, aus Applikationssicht wiederum, wenn ich einen Select-Stern mache, der sieht nach wie vor das, was er die ganze Zeit gesehen hat. Aber der positive Fall ist tatsächlich, ich habe einen Primary Key für diese Table. Also alles, was mit Replikation und InDB-Clustering, würde tatsächlich funktionieren. Und von der Seite ganz, ja, recommended way, legen Sie Primary Keys an und vor allen Dingen bei den Content Management Systemen schauen Sie einfach mal, ob wirklich alle Tables einen Primary Key haben. Wir machen die Fragen nachher, okay? Ja, so, okay. Also Invisible Columns, eine gute Sache. Auf diesen Invisible Columns kann ich einen Primary Key legen. Gut. So, es wird aber noch besser. Und mit 8.0.30, das ist das letzte Release jetzt vom Juli, ist es tatsächlich so, wenn Sie eine Table anlegen und Sie legen keinen Primary Key an, macht er das implizit mit. Sie können das vor sich, also Sie können dieses Verhalten ein- und ausschalten. Aber wenn Sie auch hier wieder beim Beispiel WordPress, Sie installieren einfach ein Modul, dieses Modul legt den Primary Key, warum auch immer nicht an, macht es MySQL automatisch. Das ist genau die Idee. Und es ist tatsächlich ein Invisible Key. Das heißt, die Funktionalität wird nicht gestört und die Datenbank soll sehr viel schneller sein. Also an dieser Stelle wirklich Primary Key, probieren Sie die aus. Funktioniert sehr, sehr gut, ist sehr, sehr häufig im Einsatz. Gut, wir machen weiter. Das ist jetzt ein relativ einfaches Thema. Ich habe vorhin Master Slave gesagt. Das ist politisch nicht mehr opportun, also sogenanntes Offensive Wording. Nennt sich mittlerweile dann Source Replica und es gibt auch kein White und kein Blacklisting mehr. Es gibt die Allow und es gibt die Disallow Listens. Das war ein ewig langer Prozess, auch in der Dokumentation, bis es alles geändert wurde in den Blogs und hier und da und hopp. Ist jetzt passiert, ist tatsächlich einfach politisch eine gute Sache gewesen, hat aber tatsächlich sehr lange gedauert. Also ich weiß nicht, wie viele Seiten wir in der Dokumentation haben und von der Seite war das eine schöne Sache. Gut. Ganz kurzer Recap. Also links haben wir die Replika-Sets. Und ich hatte ja schon gesagt, Sie können ganz, ganz einfach Replikationen aufbauen auf Basis von den Replika-Sets. Wie gesagt, zwei, drei Befehle, gar keine Sache. Rechts haben Sie den InDB-Cluster, den gibt es schon länger als Replika-Set. Habe ich ja auch gesagt, ganz einfache Sache, kann man verknüpfen. So, jetzt, wenn Sie einen Cluster haben, Berlin, dann kann es sein, dass Sie einen sogenannten Disaster Recovery Data Center haben, was tatsächlich dann weiter entfernt ist wie die 10, 15, 20 Kilometer. Und das heißt, Sie haben tatsächlich ein Netzwerk-Latenzproblem. Und wie könnte ich jetzt tatsächlich einen DR-Cluster aufbauen? Und da gibt es jetzt seit dem Release, ich habe es vergessen, 8.0.27 war es, glaube ich, gewesen, aber seit einiger Zeit auch, die sogenannten InnoDB Cluster Sets. Das heißt also, links habe ich ein Cluster, ich sage jetzt einfach mal, das ist Frankfurt. Rechts habe ich ein Cluster, ich sage einfach mal, das ist Berlin. Jedes einzelne Rechenzentrum für sich betrachtet hat eine RPO, Recovery Point Objective von Zero. Die Daten gehen nicht verloren. Und ich übertrage die Daten trotzdem über eine asynchrone Leitung, in diesem Beispiel zwischen Frankfurt und Berlin. Das heißt, ich kann mit DR-Approaches und MySQL-Systemen arbeiten. Ja, da ist ein gewisser Overhead da, ganz klar. Drei Systeme in Frankfurt, drei Systeme in Berlin, jeweils zwei Router in Frankfurt, zwei in Berlin, die dann entsprechend das Routing auch vornehmen. Das ist ein Overhead, das ist mir klar. Aber wenn Sie die R-Ansatz haben, auch hier wieder, ich bleibe bei den Finanzdienstleistern, ist das eine sehr, sehr schöne Sache und man kann da sehr, sehr intelligente Sachen damit machen. Aber ja, ein gewisser Overhead ist da definitiv da. Und wie gesagt, verallgemeinern, also machen Sie sich nochmal so ein bisschen mit diesem RPO, also wo verlieren Sie Daten? Wenn ein komplettes Rechenzentrum runterfällt, ich sage einfach mal Frankfurt, dann ist es tatsächlich denkbar, dass Sie auch hier RPO-Daten verlieren. Dann sind wir wieder bei dieser Log-Problematik, ähnlich bei den Consistent Reads vorher. Nichtsdestotrotz, wir reden hier im Bereich von einer Sekunde, 2 Sekunden, je nachdem, wie Sie es aufgebaut haben. Das ist unter Umständen tatsächlich affordable. Ja. Gut, und wir nutzen hier tatsächlich die MySQL-Replikasysteme, InnoDB-Cluster-Systeme. Da gibt es jetzt, wie gesagt, diesen neuen Befehl, InnoDB-Replika-Set. Der wird auch noch erweitert, da kommt noch eine ganze Menge mehr dazu. Und by the way, das ist auch nicht begrenzt jetzt auf zwei Städte. Man kann mit diesen InnoDB-Replika-Set-Systemen genauso mit der Replikation im Prinzip unendlich groß. Also ich habe drei Systeme mehr, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, aber es gehen definitiv auch sehr viel mehr Systeme. Aber es sind halt jeweils drei Knoten, das wird dann teuer. Übrigens kann ich auch tatsächlich in Brüssel, in diesem Beispiel ist jetzt Rom und Brüssel, ich kann auch nur ein einzelnes System in Brüssel haben. Es muss kein Cluster sein. Auch das wäre an dieser Stelle denkbar. So, ich glaube, das war das Release 8.0, 27 oder 28 gewesen. So, und jetzt Vorsicht. Also das Release 8.0.29. Also ich würde ja gerne sagen, uns passieren nie Fehler und es gibt nie Bugs und das wäre gelogen. Das 8.0.29 ist wirklich so ein kleines Ups-Release. Nehmen Sie das nicht. Also Sie können das im Internet verfolgen. Was hier passiert ist, dass das InnoDB-System unter Umständen die Daten korrumpiert und Sie bekommen diese Daten auch nicht zurück. Auf so einer Skala von 0 bis ganz schlimm kommt es wahrscheinlich so direkt nach fleischfressenden Coronaviren oder sowas. Also das 8.0.29, nehmen Sie es nicht. Ja? Nehmen Sie 8.0.30 oder 28. Wir haben das 29er aus vom Internet her schon runtergenommen. Nichtsdestotrotz, da existieren wahrscheinlich 3 Millionen Kopien irgendwo auf irgendwelchen Servern. Verwenden Sie es nicht. Es kann tatsächlich sein, es hat zu tun mit den sogenannten Instant Add Column Releases. Und wenn Sie das massiv verwenden, dann kann es tatsächlich sein, dass InnoDB eben die Datenbank korrumpiert. Von der Seite auf gar keinen Fall 29 verwenden. 28 oder 30 ist die Antwort. Sonst haben Sie definitiv ein Problem. Aber nicht alles in 29 war schlecht gewesen. In 29 kam auch der sogenannte MySQL Shell for Visual Code. Das wird das Replacement von der MySQL Workbench mal irgendwann sein. Ich gehe mal davon aus, wenn Sie entwickeln, kennen Sie auch VS Code. Das ist nichts anderes wie die Integration von MySQL, von Workbench, ja, Daten kreieren. Da kann man auch Clustering bilden. Ich kann das System monitoren und hier und da und hopp in dem Visual Code Editor. An dieser Stelle muss ich sagen, das ist eine Preview. Die läuft leider noch nicht so stabil, wie ich das gerne hätte. Auch hier, sorry, die läuft noch tatsächlich im Preview. Das wird auch noch ein paar Tage dauern, vermute ich. Aber wenn sie denn mal fertig ist, das Produkt ist da, an dieser Stelle verwenden. Und Visual Code, ich bin ein ganz großer Befürworter davon, läuft ganz schön, einfach probieren. So, Sie sehen da oben, es gab aber noch eine zweite große Änderung, der sogenannte MySQL Operator. So, da gibt es jetzt die Third Edition davon mit dem Release 8.0.30. Da werde ich heute Mittag drüber referieren, der MySQL Operator für Kubernetes. Also worum geht's? Sie erinnern sich, ich habe mit dem InnoDB Cluster jetzt ganz viele Instanzen. Also da waren drei, da waren drei, da waren zwei Router, da waren zwei Router, sind wir schon bei 8 Instanzen. Es wird ja irgendwann auch teuer, ja? Auch wenn das jetzt virtualisiert ist, irgendwann wird es teuer. Und die Welt geht in Richtung Microservice, das ist einfach ein Fakt. Und mit Microservice ist dieses Thema teuer, nicht so teuer als mit einer Virtualisierung oder mit physischen Servern. Und von der Seite kann ich tatsächlich mit diesem MySQL Operator jetzt den MySQL InnoDB Cluster in einem Kubernetes Environment betreuen. Ich kann tatsächlich sagen, wie die Systeme abgedatet werden, ohne dass es eine Downtime gibt. Ich kann sagen, die Router sollen abgedatet werden, MySQL soll abgedatet werden, ich kann Backups erzeugen. Alles das macht der MySQL Operator an dieser Stelle schon. Da ist noch eine ganze Menge Potenzial nach oben. Wie gesagt, wir gehen in Richtung Level 5 Operator. Wir sind im Moment beim Level 3. Wir können da schon ganz, ganz viel. Der heilt sich selbst. Er kann ein Rolling Upgrade, er kann Updates, er kann Downgrades, er kann Backups. Aber er kann an dieser Stelle noch nicht alles. Und da sind wir heute. Und genau darum geht es tatsächlich dann im Hintergrund. Oder was da im Hintergrund passiert, genau darum geht es heute Mittag dann in meinem Vortrag. Ich glaube, der ist um 3 oder um halb 4. Ich glaube, um 3 ist er. Dass ich tatsächlich jetzt also Router-Instanzen als sogenannte Replikaset Route ausführe, also stateless Route-Instanzen ausführe. Ich habe dann meine MySQL-System, meine Datenhaltung habe ich wahrscheinlich irgendwo ausgelagert mit dem MySQL-System. Ich habe tatsächlich auch hier wieder Port 0, Port 1, Port 2, also InnoDB Primary Server, Secondary Server, Secondary Server. Der Router routet mich dann zu der entsprechenden MySQL-Instanz hin. Und genau das ist die Idee des MySQL-Operators, der eingeführt wird. MySQL ganz grundsätzlich in Docker oder Kubernetes Environment als Nicht-Cluster geht auch schon sehr, sehr lange. Auch da werden wir heute mehr nochmal drüber reden. Das kann man natürlich auch machen. Aber wenn ich das hochverfügbar machen will, dann schreit dieser Ansatz einfach danach, das einzusetzen. Da komme ich jetzt auch schon zum Ende der Präsentation. Es wird natürlich weitergehen. Mit 8.030 ist nicht Schluss. Das Release 8.031 wird im Oktober kommen. Da wird es mit Sicherheit Änderungen geben mit der VS Code Implementierung. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bis dahin auch schon GA. Das, wie gesagt, weiß ich an dieser Stelle nicht ganz genau. Ich erwarte es oder ich hoffe es zumindest mal. Es wird die nächste Iteration des MySQL Operators geben. Und es wird vor allen Dingen halt auch in der Cloud weitergehen, obwohl ich da jetzt gar nicht drüber geredet habe. Aber mal ganz grundsätzlich, alles das, was ich Ihnen erzählt habe, geht in der MySQL Cloud bzw. in der Oracle Cloud auch, inklusive dem Clustering. Das heißt, Sie haben also hier diese RPO-Time von Zero. Und wenn Sie das probieren möchten, kommen Sie einfach zu dem Stand. Es gibt da solche kostenfreien Voucher. Ich trage Sie auf die Liste ein. Da können Sie es gerne auch in der entsprechenden Cloud probieren. Aber alles, was ich Ihnen heute gesagt habe, geht auch in der Community-Version. Und von der Seite einfach mal ausprobieren. Und vielen Dank fürs Verwenden von MySQL. Wenn es Fragen gibt, ich weiß jetzt, meine Uhr ist jetzt leider leer. Wie spät ist es denn? 10:05. Ja gut, dann haben wir ja noch einen kleinen Augenblick für Fragen an dieser Stelle. Ja, Fragen. Du hast eine. Also die Automatik, die ich angesprochen habe, greift nur bei dem Kreieren des Tables bzw. Kreieren des Schemas. Ja? Also für existierende Versionen gibt es noch keinen Automatismus, dass ich einfach sage, prüf und mach mal die Cluster oder mach mal den Index, wie du denkst. Das genau. Genau, dann wird den Insert richtig setzen und auch hier bei der MySQL Shell zum Beispiel, wenn die MySQL Shell erkennt, dass es keinen Index gibt, gibt es eine Option Create Automatic Index, dann würde er das auch automatisch machen. Genau. Also ja, wenn ich ein Table anlege und es kein Primary Key, macht er das automatisch. Mit der MySQL Shell kann ich das auch schon vorher machen, kann das eben forcieren, dass er das automatisch macht, wenn es denn keinen gibt. Nur wenn ich ein existierendes System habe, die Daten laufen schon, die Table-Strukturen sind da, gibt es Stand heute, ich gehe mal davon aus, wir werden das nachreichen, ich weiß es aber nicht, gibt es keinen magischen Befehl, wo ich sage, also optimize table und baue dann invisible primary key nochmal mit hinten dran. Das wäre tatsächlich auch noch ganz schön, aber ich kenne die Pläne jetzt an dieser Stelle nicht. Ja. Müsste man tatsächlich händisch machen, ich sage mal, ist eine stored procedure, ist wahrscheinlich auch nicht so kompliziert, aber gibt es jetzt, soweit ich es weiß, nicht. Ja. Ja, genau. Andere Fragen? Gut, wenn es noch Fragen gibt, ich bin an dem MySQL-Stand, ich bin den ganzen Tag noch da und vielleicht kommt der ein oder andere heute Mittag in den MySQL-Operator-Vortrag, wo es um Microservice und Kubernetes-Environment geht, würde mich zumindest sehr freuen. Vielen Dank und ja, schöne Frostcall. Danke.